Ja, liebe Gäste, liebe junge Leute, ein paar sehe ich noch, die anderen sind heute unterwegs, und liebe Gemeinde, es war im Jahre 1859, als Jean-François Gravelet, ein Franzose, der in den USA als Charles Blondin bekannt war, die Niagara-Fälle auf einem Drahtseil überquerte. Er war der Erste, der das mit diesem Drahtseilakt wagte, und niemand hatte zuvor das jemals getan. An diesem Tag waren 5000 Menschen Zeuge dieses Ereignisses. Alle sahen gespannt zu, wie das Seil über die Schlucht der Niagara-Fälle gespannt wurde. Alle hielten den Atem an, als er über das Seil lief. Gut 48 Meter unter ihm die tosenden Wassermassen. Und an diesem Tag tat er es das erste Mal, aber danach wiederholte er es immer wieder in den Jahren 1859 und 1860. Mal schob er eine Schubkarre vor sich her. Mal setzte er sich in die Mitte des Seils und kochte ein Ei. Ich kann euch nicht sagen, wie er das gemacht hat, ich habe das nur gelesen, er kochte tatsächlich ein Ei. Aber das Erstaunlichste, was er tat, war, als er mit seinem Manager auf dem Rücken über das Seil lief. Aber jedes Mal, wenn er über das Seil ging, hatte er eine Balancierstange dabei. Er brauchte das mehr als alles andere, um das Gleichgewicht zu halten. Er sagte, dass es fast unmöglich gewesen wäre, ohne Balancierstab über das Drahtseil zu gehen. Und wenn auch nur ein Bruchteil eines Zentimeters aus dem Gleichgewicht gekommen wäre, dann wäre er ins Wasser gestürzt und hätte sein Leben verloren. Was für eine Veranschaulichung für das christliche Leben. Auch wir laufen auf einem schmalen Seil zur Ewigkeit. Und Jesus verdeutlicht das durch das Gleichnis mit dem schmalen und mit dem breiten Weg. Und eine Sache, die wir mehr als alles andere brauchen, ist Gleichgewicht. Auf beiden Seiten des christlichen Weges, auf beiden Seiten des schmalen Weges, ob links oder rechts, lauern Gefahren. Weichen wir zur rechten Seite, können wir in den Fanatismus geraten. Und weichen wir zur linken Seite, geraten wir in die Gleichgültigkeit. Fanatismus extrem rechts und Gleichgültigkeit extrem links. Und in diesen Extremen werden wir Jesus niemals finden. Extreme Positionen sind der Boden für Fanatismus oder Gleichgültigkeit. Und hier muss ich es erklären, Extremismus nicht in unserer Definition, sondern extrem ist eine Position dann, wenn sie nicht mit der Bibel übereinstimmt. Das heißt, die Bibel bestimmt, was ist extrem und was ist nicht extrem. Beim Extremismus werden Streitereien ausbrechen, es entstehen radikale Ideen, Gewissen werden belastet und großer Schaden entsteht. Man fixiert sich nur noch auf ein einzelnes Thema und dieses Thema wird zum alles beherrschenden Thema im Glaubensleben. Und anstatt, dass wir Christen polarisierend werden und Irritationen hervorrufen, ist es unsere Aufgabe, Frieden zu stiften. Nicht auf Kosten der Wahrheit, aber weit weg von extremen Positionen. Aber wie erreicht man nun geistliches Gleichgewicht, geistliche Ausgewogenheit? Wie war es bei dem Seiltänzer, der über die Niagara-Fälle ging? Er schaute nicht auf sich selbst, er schaute nicht auf seine Füße und er schaute auch nicht auf die Gefahren unter ihm, sondern er richtete seinen Blick auf einen ganz bestimmten Punkt, den er Ankerpunkt nennt. Haben Christen auch einen Ankerpunkt? Im Psalm 16, Vers 8 heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist zu meiner Rechten und ich werde nicht wanken. Und in dem Buch Education, Seite 296, schreibt Ellen White, wenn der Blick einmal auf ihn, also auf Jesus gerichtet ist, findet das Leben seinen Mittelpunkt. Christus zu ehren, ihm gleich zu werden, für ihn zu arbeiten, ist das höchste Ziel des Lebens und die größte Freude. Also den Blick auf Jesus gerichtet halten. Wie war es bei Petrus? Petrus hatte den Wunsch, zu Jesus auf das Wasser zu kommen, und Jesus rief ihn zu sich. Wie ging es weiter? Solange Petrus seinen Blick auf Jesus richtete, war er sicher. Diese Geschichte von Petrus erinnert uns daran, dass wenn wir unseren Ankerpunkt verlieren, wenn wir unseren Blick von Jesus wenden, dass wir dann nicht mehr sicher sind. In dem Moment, wo wir unseren Blick von Jesus wegnehmen, neigen wir zur Selbstüberschätzung. Wir meinen, ohne Jesus weitergehen zu können. Wir meinen, zu wissen, wie es geht. Petrus blickte auf die hohen Wellen. Vielleicht blickte er auch zurück zum Boot, um zu sehen, ob seine Mitjünger von seiner Wasserwanderung auch angemessen beeindruckt waren. Das Ergebnis war, er begann zu sinken. In anderen Worten, er drohte zu stürzen, zu schwanken. Und das Schwanken ist der erste Schritt zum Fallen. So ist es bei dem Seiltänzer. Erst schwankt er und dann fällt er. Und so ist es beim Christen. Erst schwankt er und dann könnte er fallen. Jesus hat in Matthäus Kapitel 7 ab Vers 24 ein schönes Gleichnis gegeben. Das Gleichnis von dem Haus, was auf Sand gebaut oder auf Fels gebaut war. Beide Häuser sahen gut aus. Es gab an den Häusern nichts auszusetzen. Und beide Häuser standen eine Weile. Erst als der Regen, also ein Einfluss von außen, kam, war der Unterschied erkennbar. Erst als das Haus, das auf Sand gebaut war, einer Herausforderung gegenüberstand, schwankte es und fiel. Die Voraussetzung für das Schwanken, so zeigt uns dieses Gleichnis, ist ein mangelndes Fundament. Wie vermeide ich nun, dass ich schwanke, den Ankerpunkt verliere, mich selbst überschätze, um vor Extremen, also vor Fanatismus oder Gleichgültigkeit bewahrt zu bleiben? Kommen wir zurück auf den Seiltänzer. Der Seiltänzer braucht eine Balancierstange. Ohne diese funktioniert es nicht. Die Balancierstange des Christen, um über die gefährlichen Abgründe des Lebens hinwegzukommen, ist das Wort Gottes. Etwas Stabileres gibt es nicht. Und es bedarf dazu der ganzen Bibel, also das Alte Testament und das Neue Testament. So schreibt es Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das Wort Gottes bewahrt uns vor dem Abgleiten in extreme Positionen, vor dem Abgleiten in den Fanatismus und vor dem Abgleiten in die Gleichgültigkeit. Und Ellen White schreibt in Gospel Workers Seite 316, dass der Feind, wenn das Ende naht, mit aller seiner Macht daran arbeiten wird, den Fanatismus unter uns zu bringen. Und auf der gleichen Seite schrieb sie weiter, unsere Aufgabe ist es, Männer und Frauen zu lehren, auf ein wahres Fundament zu bauen, die Füße auf ein, so spricht der Herr, zu stellen. Zitat Ende. Es gibt einige wichtige Aspekte, mit denen die Bibel den Christen im Gleichgewicht und in der Ausgewogenheit hält. Die Ausgewogenheit des Christen erfordert nicht nur ein andächtiges Studium der Bibel, sondern auch die praktische Anwendung im täglichen Leben. Extreme können dazu veranlassen, dass ich entweder das sorgfältige Studium vernachlässige oder die Praxis im täglichen Leben beiseite lasse. Die Bibel zeigt uns in Sprüche Kapitel 19, Vers 20 durch Salomo, wie wir uns noch vor Extremen schützen können. Dort heißt es: Hört auf den Rat und lasst euch belehren, damit ihr in den letzten Tagen weise seid. Die Bibel sagt uns hier, dass gemeinsame Beratung ein wesentlicher Bestandteil in Gottes Gemeinde sein sollte. Denn sogar die Gottheit berät sich. Aus diesem Grund haben unsere Gemeinden und Institutionen Ausschüsse. Es soll dort beraten werden. Keiner soll seine eigenen Ideen versuchen, auf den verschiedensten Wegen durch den Ausschuss zu bringen. Beratung bedeutet immer, offen zu sein. Auch die Generalkonferenz trifft sich alle 5 Jahre, um mit den Vertretern aus aller Welt zu beraten, Führungskräfte auszuwählen und Richtlinien für unsere Kirche weltweit herauszugeben. Wenn Ratschläge abgelehnt werden, wenn man beratungsresistent ist, sollte dies ein Warnsignal sein. Ellen White schreibt im Manuskript 56, es ist kein gutes Zeichen, wenn Menschen sich nicht mit ihren Brüdern vereinigen, sondern es vorziehen, alleine zu handeln. In Testimonies for the Church, Band 1, Seite 230, sie möchten einen unabhängigen Weg einschlagen und führen, anstatt sich führen zu lassen. Und Manuskript 139, sie lehnen den Rat ihrer Brüder ab und gehen ihren eigenen Weg, bis sie genau das werden, was Satan von ihnen will, unausgeglichen im Geist. Psalm 23, Vers 1 sagt: Der Herr ist mein Hirte. Ein Hirte hat eine Herde. Jesu Herde ist die Gemeinde. Als Gott sein Volk aus Ägypten führte, da gab es nur eine Wolkensäule. Und Gott führte sein Volk durch diese eine Wolkensäule. Da war nicht eine kleine Wolke über jedem Einzelnen, der individuell geführt wurde. Gott führt nicht Einzelne getrennt von der Gemeinde. Das zeigt auch das Bild vom Leib im Neuen Testament. Alle arbeiten zusammen unter der Führung des Hauptes Jesus Christus. Gott hat seine Gemeinde ins Leben gerufen, um durch die verschiedenen Aufgaben und Abteilungen ein Gleichgewicht zu haben. Und deshalb schrieb Malachi in Kapitel 3, dass der Zehnten ganz in sein Vorratshaus gehen soll, nicht in unabhängige Vorratshäuser, weil nicht wir darüber entscheiden können, wohin der Zehnten geht. Denn der Zehnte gehört uns nicht. Und deswegen haben wir auch keine Verfügungsgewalt darüber. Bei Spenden ist das anders. Hier können wir entscheiden, wohin wir sie geben möchten. Auch bei der Gesundheitsreform können wir unausgewogen werden. Es besteht die Gefahr, so sagt Ellen White, von der Reformierung zur Deformierung zu kommen. Entweder neigen wir zu extremen rechten Positionen und benutzen auch noch Ellen White dazu, und dazu ist heute einiges unterwegs, oder wir lassen die Ratschläge Gottes außer Acht und achten nicht darauf, was die Botin Gottes geschrieben hat. Auch bei der Gesundheitsreform gibt es extreme Positionen in beiden Richtungen. In Counsels to Parents, Teachers and Students, Seite 426, sagt Ellen White: Gott ist der Urheber der Wissenschaft. Die wissenschaftliche Forschung eröffnet dem Geist weite Felder des Denkens und der Information. Das ist die Position von Ellen White. Sie steht positiv zur Wissenschaft, ganz im Gegensatz zu einer Richtung im Adventismus, die vor etlichen Jahren aufgekommen ist. Die Wissenschaft versetzt uns in die Lage, gesundheitsbezogene Fakten zu sehen, zu beurteilen, Fake-Wissenschaften zu erkennen. Sie schützt uns wiederum vor Extremen, die auf unsicheren Daten, falschen Behauptungen oder der neuesten Gesundheitsmode beruhen. Gesundheitsreform hat zum Hintergrund, dass Gott möchte, dass unser Körper, der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnen möchte, möglichst gesund ist. Dass die Nerven, dass das Gehirn funktioniert. Er möchte, dass unser Verhalten in Bezug auf Gesundheit eine möglichst ideale Basis schafft, damit der Heilige Geist in uns unseren Charakter verändern kann. Dass wir sein Wort richtig verstehen, weil wir offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wer kennt den menschlichen Körper besser als sein Schöpfer? Und wenn er uns davor warnt, bestimmte Nahrungsmittel und bestimmte Getränke, und ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, wenn er uns davor warnt, diese nicht zu uns zu nehmen, wer sind wir, dass wir meinen, es besser zu wissen? Aber kommen wir einmal wieder zurück auf den Seiltänzer. Der Seiltänzer ist Windböen ausgesetzt. Er muss damit fertig werden, sonst stürzt er ab. Sind wir als Christen auch Windböen ausgesetzt? Die Bibel benutzt den Begriff Wind unter anderem auch für Irrlehren, die von einem falschen Geist kommen. In Epheser 4, Vers 14 lesen wir, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wir als Christen sind also auch den destabilisierenden Windböen von Irrlehren ausgesetzt. Und das Fatale daran ist, dass sie so aussehen, als wären sie Wahrheit. Diese Böen werden am Ende an Intensität zunehmen. Ellen White sagt im Manuskript 27, wir werden auf Irrlehren jeder Art stoßen. Und wenn wir nicht mit dem vertraut sind, was Christus gesagt hat und seinen Anweisungen folgen, werden wir in die Irre geführt werden. Wachsamkeit und Gebet müssen unser Schutz in diesen Tagen der Gefahr sein. Zitat Ende. Aber welchen endzeitlichen falschen Lehren sind wir heute ausgesetzt? Beginnen wir ganz einfach. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, die Verse 15 und 16, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir müssen also mit falschen Propheten rechnen, die nach außen nicht so aussehen, als wären sie falsch, aber an den Früchten kann man es erkennen. Dann gibt es die Lehre, dass es im Himmel kein Heiligtum gibt, in dem Jesus für uns einsteht. Was sagt die Bibel? In 2. Mose 25, Vers 8 und 9 heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso, wie ich dir das Urbild der Wohnung und das Urbild aller ihrer Geräte zeigen werde. So sollt ihr es machen. Und in Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 und 2, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, ein Diener am Heiligtum, an der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Hier wird ganz klar, im Himmel gibt es ein Heiligtum und Ellen White warnt uns davor, dass der Feind falsche Theorien einführen wird, wie zum Beispiel die Lehre, dass es kein Heiligtum gibt. Dies ist einer der Punkte, in denen man vom Glauben abfallen wird. Zitat Ende. Auch die Dreieinigkeit Gottes wird heute teilweise abgelehnt und oftmals militant vertreten. Wir fragen wieder, was sagt die Bibel dazu? In 1. Mose 1, Vers 26 sagt Gott, lasset uns Menschen machen. Uns. Ein Hinweis, dass es sich nicht nur um eine Person handelt. Und Matthäus 28, 19 wird noch deutlicher. Der letzte Auftrag Jesu an seine Jünger lautete: Macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Drei Namen, drei Personen. Auch begegnen wir heute immer wieder Menschen, die die Botschaft an Laodicea falsch anwenden. Die Botschaft an Laodicea ist eine wichtige und aktuelle Botschaft, eine Botschaft für uns heute. Aber die Aussage Gottes in Offenbarung 3, Vers 16, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund, wird manchmal missbraucht. Sie wird in extremer und anmaßender Weise auf empfindsame Mitchristen angewandt. Man hält sich dann in selbstgerechter Weise von denen fern, von denen man glaubt, dass sie ausgespien wurden. Man richtet die Laodicea-Botschaft immer auf andere, nie auf sich selbst. Oder das andere Extrem, man steht der Botschaft an Laodicea völlig gleichgültig gegenüber. Dann komme ich noch zu einem letzten Punkt, dem ich etwas mehr Platz einräumen möchte. Was ist das Gleichgewicht zwischen menschlichen Werken und Gottes Gnade? Auch da gibt es heute die unterschiedlichsten Richtungen und ich möchte nur zwei davon herausgreifen. Die eine Richtung ist der Auffassung, dass alles, was wir zu tun haben, ist, Gott in unserem Leben gewähren zu lassen, wenn Versuchungen kommen, einfach zurücklehnen, Gott gewähren lassen, selbst nichts dazu beitragen. Die andere Richtung besagt, dass man Dinge, die man selbst tun kann, nicht von Gott getan werden. Also, die Zähne zusammenbeißen, die Fäuste ballen und den Willen stärken. Sind diese beiden Richtungen ausgewogen? Haben vielleicht beide ein Fünkchen Wahrheit? Und eines möchte ich vorab ganz klarstellen. Unsere Erlösung geschieht allein aus Gnade. Nur durch Jesus Christus. Die Erlösung kommt durch das Kreuz Christi, das Sühnopfer. Unsere menschliche Anstrengung hat absolut nichts mit dem Erwerb von Verdiensten für die Erlösung zu tun. Die Erlösung geschieht allein aus Gnade. Aber wie sieht es mit dem geistlichen Wachstum aus, dem Wachsen in Christus? Spielt der menschliche Wille, die menschliche Anstrengung nicht doch irgendwie eine Rolle? Um ausgewogen zu sein und in kein Extrem zu verfallen, brauchen wir beide Seiten der Medaille. Die erste Seite, wir sind durch Gnade gerettet. Und die zweite Seite, wir arbeiten im christlichen Leben, wenn es um Wachstum geht, mit Christus zusammen. In 2. Petrus 3, Vers 18 sagt Petrus: Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Das ist die Aufforderung. Wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Aber wie wachsen wir in der Gnade? Und hier möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam Jakobus Kapitel 4 aufschlagen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder das Handy, wo die Bibel drauf ist. Jakobus Kapitel 4, die Verse 7 und 8. Jakobus 4, 7 und 8. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Was wird uns hier gesagt? Erstens, sich Gott unterwerfen. Zweitens, dem Teufel widerstehen. Und drittens, sich zu Gott nahen. Das sind die drei Punkte im Text. Und auch wenn uns von Zeit zu Zeit immer mal wieder gesagt wird, wir können dem Teufel nicht widerstehen, so ist die Aussage hier, die Aufforderung in dem biblischen Text eindeutig. Kommen wir aber zunächst zu Punkt 1, sich Gott zu unterwerfen. Was bedeutet es, sich Gott zu unterwerfen? Und Ellen White macht in Steps to Christ auf der Seite 48 eine ganz klare und, wie ich finde, sehr schöne Aussage. Durch die richtige Ausübung des Willens tritt eine völlige Veränderung in deinem Leben ein. Wenn du deinen Willen Christus gänzlich unterwirfst, vereinst du dich mit einer über alle Herrschaft und Gewalt erhabenen Macht. Du wirst Stärke von oben erhalten, standhaft zu bleiben. So wirst du durch die ständige Hingabe an Gott befähigt, ein neues Leben, ein Leben des Glaubens zu führen. Und beachten wir, wir überwinden nicht durch Willenskraft. Nicht, indem wir die Zähne zusammenbeißen, sondern durch Gottes Kraft. Aber wir üben unseren Willen aus, was nichts anderes heißt, als dass wir die Entscheidung treffen. Überwinden durch Gottes Kraft, aber wir müssen es wollen. Es ist Christus, der uns rettet. Es ist Christus, der für uns eintritt. Christus, der uns stärkt. Christus, der uns befähigt. Christus, der uns durch seinen Heiligen Geist beeindruckt, das Richtige zu tun. Und was ist unsere Rolle? Unsere Rolle ist es, den Eingebungen des Heiligen Geistes nachzugeben. Unseren Willen Gott zu unterwerfen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, den Versuchungen des Teufels zu widerstehen. Aber wie widersteht man nun dem Teufel? Indem wir unsere Fäuste ballen und sagen, jetzt widerstehe ich? Ganz und gar nicht. Um dem Teufel zu widerstehen, bedarf es einer frontalen Begegnung. Vor einiger Zeit stand ein interessanter Artikel in der Denver Post über eine Frau, die eine Farm besaß. Und sie hatte ein großes Problem mit ihren Schafen. Immer wieder fraßen Kojoten ihre Lämmer. Nichts half, bis sie Lamas in ihre Herde einfügte. Aber was war das Besondere mit den Lamas? Wenn ein Lama etwas sieht, dann weicht es nicht zurück, sondern läuft direkt darauf zu. Die Lamas rannten einfach auf die Kojoten zu und die Kojoten nahmen Reißaus. Wenn Satan uns attackieren will, wenn Satan uns verführen will, dann ist eine frontale Begegnung angesagt. Aber wie sieht diese aus? Wir bitten Jesus um Hilfe. Wir bitten um seine Kraft. Denn er ist derjenige, der nicht einen einzigen Kampf gegen Satan verloren hat. Was kann ich noch tun? Dem Teufel widerstehe ich auch, indem ich Gottes Verheißungen wiederhole. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 21, Vers 22. Da heißt es, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Also auch die Kraft, dem Teufel zu widerstehen. Eine Verheißung, die wir im Kampf mit der Versuchung wiederholen können. Selbst der Text, der uns auffordert, dem Teufel zu widerstehen, hat eine Verheißung. So flieht er von euch. Aber vor wem flieht er? Vor uns oder der Kraft Gottes? Er flieht, weil Jesus der Sieger ist und wir in der Kraft des Siegers widerstehen. Jesus um Hilfe bitten, um seine Kraft bitten und seine Verheißungen wiederholen, das ist frontale Begegnung. Was sagt der dritte Punkt? Der dritte Punkt war, sich Gott nahen. Was bedeutet es, sich Gott zu nahen? Es bedeutet, sich Gott durch das Studium seines Wortes zu nähern. durch ein intensives Gebetslesen leben, dass wir unsere Gedanken auf ihn richten und ihm unser Herz und unseren Verstand öffnen. Dann gibt Gott uns die Kraft, dem Teufel zu widerstehen. Eine Kraft, die wir aus uns selbst nie haben können. Die Nähe zu Gott gibt uns die Weisheit, die Versuchungen des Teufels zu erkennen und zu überwinden zu werden. Erlösung gibt es allein durch Jesus. Daran haben wir keinen Anteil, außer dass wir die Erlösung annehmen. Wenn es aber um das christliche Wachstum geht, so hat uns der Jakobus-Text gezeigt, dass es hier durchaus eine menschliche Komponente gibt. Nämlich die Entscheidung der Unterwerfung unter Gottes Willen. Die Entscheidung, dem Teufel zu widerstehen. Und die Entscheidung, sich Gott zu nahen. Alles durch seine Kraft. Selbst die Entscheidung ist gewirkt durch den Heiligen Geist, wenn wir ihn an uns wirken lassen. Denn Gott, so kennen wir es aus der Bibel, gibt das Wollen und das Vollbringen. Wenn wir von dieser ausgewogenen biblischen Sicht abweichen und entweder auf die eigenen Werke vertrauen oder uns einfach zurücklehnen, weil wir glauben, Gott zaubert uns schon so hin, wie wir sein sollen, dann geraten wir aus dem Gleichgewicht. Nichts ist Satan lieber, als dass wir entweder in den rechten Extremismus oder in den linken Extremismus abgleiten. Rechter Extremismus vertreibt Menschen mit seinem harten, tadelnden, verurteilenden Geist. Das andere Extrem, der linke Extremismus, wird übersehen oft. Aber es ist genauso leicht, nach links zu fallen wie nach rechts. Ein wesentliches Element wegzulassen, ist genauso extrem und schädlich, wie es zu sehr zu betonen. Das Wort Gottes enthält Gebote, die uns in Bezug auf Verhalten, auf Umgangsformen, Ernährung, Kleidung und Anbetung von der Welt unterscheiden. Ignoriert man diese Anweisungen, fällt man nicht nur selbst, sondern bringt auch andere aus dem Gleichgewicht. Ellen White fasst den rechten und den linken Extremismus in Testimonies for the Church, Band 5, Seite 305 so zusammen. Sie beginnt mit dem rechten Extremismus. Wenn in dem einen Fall die Menschen durch einen harten, tadelnden, verurteilenden Geist von der Wahrheit weggetrieben werden, werden sie in diesem Fall, und jetzt bezieht sie sich auf den linken Extremismus, zu dem Schluss geführt, dass der bekennende Christ prinzipienlos ist und nichts von einer Änderung des Herzens oder einer Veränderung des Charakters weiß. Zitat Ende. Rechter und linker Extremismus sind brandgefährlich. Rechter und linker Extremismus verletzt Menschen, treibt Menschen vom ausgewogenen Evangelium weg und rechter und linker Extremismus richten großen Schaden an. Gründen wir unseren Glauben allein auf das Wort Gottes. Hören wir auf Jesu Worte und setzen sie in unserem Leben um. Schauen wir, wie er mit Menschen umging und tun es ihm gleich. Dann gleichen wir dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als der Sturm kam, fiel es nicht, sondern stand fest. Das wünsche ich uns allen. Amen.